Die Forschungen von Graham Parks beziehen sich ja nicht nur auf den Daoismus oder auf den Buddhismus, sondern du bist ja auch einer der Fachleute für Nietzsche etwa oder für Heidegger. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Nietzsche-Rezeption und Heidegger-Rezeption in Japan, worüber du Bücher geschrieben hast und über die Begegnung dieses Denkens dieser beiden großen Traditionen, sondern auch überhaupt hast du dich mit Nietzsche außerordentlich viel beschäftigt. Warum eigentlich im Zusammenhang mit diesem Thema der Umweltethik? Findet man denn da überhaupt bei Nietzsche Anregungen? Hat Nietzsche seinerseits Ideen aufgegriffen, etwa aus Ostasien, oder wie siehst du das?
Ja, also das hat mich am ersten, es ist mir aufgefallen beim Lesen von Nietzsche über sein Leben, dass er so, dass sein Vater starb, als er nur 4 Jahre alt war, und dann schreibt er, dass er damals so ein bisschen melancholisch war und dass er im offenen Tempel der Natur sich am besten gefühlt hat und die besten Freunde gefunden hat. Und das kann diese Liebe zur Natur und dieses Gefühl, dass die Natur irgendwie ein Tempel ist, so ein etwas wie die griechische Religion, die altgriechische Religion, die er kannte, dass ein Thema durch sein ganzes Leben ist. Und er hat immer sehr viel gewandert und wollte immer so in Kontakt, in engeren Kontakt mit der Natur bleiben. Und habe ich also über seine Philosophie der Natur gelesen und gefragt. Und ich glaube, dass man in Also sprach Zarathustra, sein Lieblingsbuch, ganz am Anfang in Zarathustras Vorrede, heißt es, dass vorher war es die Frevel an Gott, war die schlimmste Sünde, aber jetzt die Frevel an der Erde. Und man kann dieses Thema, und das, man kann nur von einer Frevel sprechen, wenn die Erde etwas göttlich ist. Ja? Das ist ein religiöser Begriff. Und das sieht man, glaub ich, oder das kann man klar sehen, wenn man die Entwicklung von diesem Problem oder von dieser Frage, ob die Natur göttlich ist oder nicht, im Laufe des ganzen Textes in Zarathustra. Das am Anfang heißt es, nein, die alle Götter sind tot, aber dann kommen sie allmählich zurück. Und die, also die, das letztendliche Bild der Welt als ein göttliches Spiel und ein Zusammenspiel von Kräften, von Wille zur Macht. Aber das Wort göttlich und die Götter kommen immer mehr zurück in diesen Text und unter dem Namen, glaube ich, den Namen, der nicht genannt ist, aber Dionysos. Das war ein Japaner, Nishitani Keiji, ein Philosoph, der vor einigen Jahren gestorben ist, der, glaube ich, zum ersten Mal diese neue dionysische Religion, Nietzsche hat auch darüber gesprochen. Nishitani hat gefragt, ja, worin besteht das? Ja, natürlich ein Gott wie Dionysos, anders als der Gott der Moral, aber trotzdem ein Gott. Und ich glaube, dass man Nietzsche wirklich als ein sehr, dass er seine Ideen über die ganze Welt als Wille zur Macht, das ist ein Monismus, wie man auch bei Spinoza findet und auch, glaube ich, von Spinoza beeinflusst,
ja.
Dass und auch nicht anthropozentrisch. Anthropozentrisch, das sagt Nietzsche immer mehr, dass das ein Problem ist und dass es eine ganz verrückte Sache ist, dass wir glauben sollten, dass wir am Zentrum sind.
Nun, Nishidani hast du ja auch, oder du und deine Frau, ihr habt das doch Nishidani ins Englische übersetzt. In Deutsch gibt es eine Übersetzung von Nishidani?
Nicht von diesem Nihilismusbuch, aber von, also Was ist Religion, von seinem Hauptwerk.
Von Nishidani. Zurück noch einmal zu Nietzsche. So wie du das jetzt geschildert hast, auch mit dem Einfluss von Spinoza, hatte ich in ein paar Formulierungen den Eindruck, das ist einfach romantisch. Und hat einen Grundzug der Neuzeit oder der Moderne, nämlich eben den romantischen. Die Vergöttlichung der Natur und die Entgöttlichung der Übernatur sozusagen. Und etwas Ähnliches, Familienähnliches, würde Wittgenstein vielleicht sagen, etwas Ähnliches findet auch im Buddhismus statt. Interessant sind natürlich Fälle wie Nietzsche oder auch Heidegger, auch einer deiner Autoren, die du bearbeitest, die du liest und interpretierst. Solche Autoren, die das in der Gegenwart sozusagen, also angesichts einer sehr entwickelten, industrialisierten Form von Technik, auch globalisierenden Form von Technik, kritisiert haben. Ist denn da nur eine Familienähnlichkeit, also dieses nur muss man nicht überbewerten, das wäre ja sehr viel. Gibt es auch einen Einfluss oder gibt es halt einfach sozusagen eine überall oder an vielen Stellen ähnliche Reaktion auf diese industrialisierte Technik?
Ja, also am Anfang eine Frage, die du nicht gestellt hast, aber in Beziehung mit diesem Romantizismus. Es klingt oft so bei Nietzsche, aber er ist auch so, er hat seine romantische Phase durchlebt und an einem diesem wie heißt das, von diese dionysische Pessimismus angelangt. Und warum ist, also für mich, was Nietzsche interessant macht, ist, dass er zusammen, also dass er in ihm selbst, hat er gesagt, den Romantizismus überwunden hat und eine große Ehre, Interesse in und er hat die Wissenschaften sehr hoch geschätzt. Es sei denn, wenn sie fröhliche Wissenschaften sind. Aber so und findet das, dass die Wissenschaften gegen die Religion und Aberglaube und so weiter, dass sie von höchster Bedeutung sind für die Philosophen, für die Philosophen und um eine philosophischen Weltanschauung zu bilden. Aber dass die Physik zum Beispiel nur eine Interpretation, eine Auslegung der Welt ist und nicht also das letzte Wort, sodass für ihn die Perspektiven von den Naturwissenschaften immer von größter Bedeutung sind, aber das nicht ausschließlich, weil er letzten Endes kein passiver Nihilist ist. Er sagt ja, eine rein physikalische Auslegung der Welt, dann hat es keinen Sinn mehr. Mhm. Und er glaubt auch, dass wir, wenn es keinen Sinn hat, können wir sowieso einen Sinn schaffen dafür. Und er spricht dafür, einen Sinn für die Erde schaffen. Und der Übermensch wäre der...
Ganz konkret, kannst du mir einen Begriff davon geben, warum du im Zusammenhang mit Umweltethik Nietzsche, dich mit Nietzsche befasst?
Ja, also weil diese, sein Perspektivismus, wo man die Sache besser verstehen kann, wenn man also so viel wie möglich, das ist auch wie beim Daoismus oder Buddhismus, so viele Perspektiven wie möglich daran bringt, dass die Probleme heute können durch, er ist kein Technophob, glaube ich, man sollte so ein bisschen verdächtig vielleicht über die Ausschweifung der Technik sein, aber dass die Technik kann auch ein Teil der Lösung, nicht nur die Probleme, aber ein Teil der Lösung, so, das ist kein Technophobie hier. Aber dass man diese naturwissenschaftliche Perspektiven auch durch, was bei Nietzsche, es ist fast eine mystische Perspektive, dass man in Zarathustra vor Sonnenuntergang und mittags, das sind Beweise für mich, dass Nietzsche also diese ganz mystische Erfahrung gehabt hat mit der Natur und die sehr ähnlich sind und die Erfahrungen des Buddhas, glaube ich, auch sehr nah entsprechen und dass diese Erlebnisse uns modernen, postmodernen Menschen immer noch zugänglich sind, so eine ganze Reihe davon und dass die Lösungen würden also in diese Richtung liegen, dass man eine Vielfalt von Perspektiven und die Naturwissenschaften, Techniken auch dabei zur Lösung bringen sollte.
Ja, wir haben nun im Zusammenhang mit der Frage der Umweltethik und auch der einiger wichtiger philosophischer Traditionen in Ostasien solche Konzepte, über solche Konzepte gesprochen, wie das Wu-Wei, das Handeln mit der Natur der Gegenstände, nicht gegen ihre Natur, nicht zwangshaft. Und Graham Parks hat in dem Zusammenhang auch Emerson zitiert mit dem Hämmerer, der hämmert so, wie die Natur es täte, nur dem Schwerkraftgesetz und nicht nach dem eigenen, bloß eigenen Kopf. Wenn man sich solche Traditionen vergegenwärtigt, die ja durchaus philosophische Natur- und Menschenbilder in einer kondensierten Form bringen, wenn man sich das vergegenwärtigt, muss man sich wohl auch wundern oder ein bisschen staunen darüber, dass die Gesellschaften, in denen diese Traditionen wirken und auch in denen sie entstanden sind, heute einen gar nicht immer sorgsamen Umgang mit der Natur, gar nicht immer Wu-Wei oder die Göttlichkeit in den Naturdingen beachtenden Umgang pflegen. Ganz und gar nicht. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Oder anders gefragt, hilft das was? Hilft es etwas, wenn die Philosophie solche Bilder wachruft oder sich wieder in Erinnerung ruft? Was ist der Beitrag?
Ja, also ich kann weiter mit dieser Idee des Perspektivismus fortfahren, indem wir haben nicht von Descartes gesprochen. Und ich glaube, dass diese kartesianische Weltanschauung, auch englische Newton war auch ausschlaggebend hier, aber das im sehr strengen Sinne, wo man diese Dichotomie zwischen dem Menschen als res cogitans und alles andere als res extensa, als Tod, also Felsen, Wasser, Flüsse, Pflanzen und Tiere auch, als Natur, das
Maschinen.
Ja, dass sie nur Maschinen sind und ganz andere Natur als uns. Und zusammen mit dem Humanismus vom griechischen Tradition her und vom christlichen auch die Herrschaft über die Natur den Menschen vergönnt ist, da hat man, das hat die Technik ermöglicht, glaube ich. Wie du weißt, die Chinesen hatten schon viel in den Naturwissenschaften, die Bände von Liedern beweisen das, aber die haben nicht die Technik in unserem Sinne entwickelt und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass die keinen Descartes haben. Und nach Descartes hat man überhaupt keinen also Gewissenswisse, wenn man die tote Natur, unbeseelte Natur zu seinen eigenen Zwecken manipuliert. Und man kann damit machen, was man will. Und die Debatten, Diskussionen, die wir jetzt in Amerika haben, mit dieser neuen Verwaltung, also wir bohren für Öl in Alaska und so weiter, das ist, dieser Geist ist noch lebendig, das ist, ja, wir sollten das ausnützen. Und wenn man, was ich an so komparative Philosophie hilfreich finde, ist, dass man muss diese kartesianische Weltanschauung und die Sprache und die Ideen so relativieren ein bisschen. Das ist nur eine sehr neue Idee oder Weltanschauung, 300-400 Jahre alt nur und ganz parochial, es kommt nur auch zwischen Frankreich und England, das nicht nur ganz Europa. Und was vorher da war, war die Weltseele immer noch im Mittelalter und Renaissance-Zeit und so weiter. so dass das eine ganz enge, engstirnige Perspektive ist, die jedoch bewirkt, Wirkungen hat, und das hat, es beherrscht jetzt mit der Amerikanisierung der Welt, es beherrscht jetzt die ganze Welt.
Auch diese taoistisch-buddhistischen, ja, und Länder.
Ja, und in China hat man sowieso, also der Taoismus war immer so eine Nebenströmung dort, aber man hat jetzt die technische Kartesianismus und diese Philosophie umarmt, und in Japan auch natürlich in dem Modernisierungsprozess.
Ja. Wir sind ja am Anfang unseres Gesprächs davon ausgegangen, dass es bei dieser Umweltethik oder bei der Reflexionsphilosophie auf Ökologie grundsätzlich um zwei Sachen gehen kann. Um etwas, was allgemeinen Regelungen, allgemeinen Normen etwa entsprechen könnte, und um etwas anderes, was nichts als das persönliche Bewusstsein, das man auch trennen kann von den allgemeinen Normen, betrifft. Also es scheint dir nicht, und ich glaube dir nicht, aber jedenfalls mir nicht, so zu sein, dass wir ohne weiteres von zum Beispiel heutigen ostasiatischen Gesellschaften wirklich lernen könnten, die Regelung des sorgsamen Umgangs mit der Natur. Ich habe nicht den Eindruck, oder kannst mir widersprechen, dass es wirklich in Ostasien im Allgemeinen ein Wu-Wei gibt, in denjenigen Gebieten, wo man eben Uranium findet oder Kohle oder was auch immer für Energieträger, und wo man industrialisiert, da werden auch Flüsse verschmutzt, da werden auch zu viel Materialien vergeudet, und ein gewisser kartesianischer Umgang mit der nichtmenschlichen Natur praktiziert. Aber das andere sollte man nicht vergessen wohl, also diesen Einspruch immer des Bewusstseins, der sich auf das Individuum bezieht, und vermutlich kann man immer nur von beiden Seiten her die Sache in den Griff kriegen.
Ja, du hast recht, dass jetzt, wenn man an die Gesellschaft in China oder in Japan heutzutage sieht, ja, sieht man nichts besonders Hilfreiches für diese Probleme. Aber was man sagen könnte, ist, wenn diese Ideen vom Taoismus, vom Wei oder vom Buddhismus in Japan uns und uns als Europäer verständlich sind, und wenn auch die Erfahrung, die Erlebnisse uns noch zugänglich sind, die Natur so zu sehen, und kein Beweis dafür, aber so eine Ermunterung wäre, dass man entsprechende Ideen bei Emerson und Thoreau und Nietzsche und Heidegger findet, dann könnte man den Chinesern und den Japanern sagen, das ist wunderbar, dass wir in ihren Traditionen Denkweisen, Philosophien, Ideen und Einstellungen zur Natur und Begriffe, Konzeptionen von den Mensch-Natur-Beziehungen und so weiter finden, die ganz hervorragend sind und die wir in diesem Sinne hilfreich finden. Und das ist zum Beispiel bei Wu Wei, dass von der taoistischen Perspektive würde man Atomenergie nicht als feasible,
als machbar,
ja, machbar verstehen, weil es so viel gegen Wei, also Wei ist. Also natürlich kommt Uranium
ja,
natürlich vor, aber was man damit machen muss, ist so ein sehr tiefes Eingreifen in diese Prozesse. Und für die Daoisten würde es überhaupt keine Überraschung geben, dass, ja, dass dann hat man dann man wird riesengroße Probleme haben damit diesem Abfall, wie heißt das so?
Ja, Abfall, ja.
Ja, und auch weil die, wenn man die Biotechnik, also Gentechnik, wenn man davon spricht, gibt es so Zögerungen in Japan, obwohl sie im Allgemeinen sich sehr über die Technik begeistern, aber die zögern hier und man könnte fragen, ja warum? Und ich glaube, das ist doch irgendwie tief so verschüttet, ein Gedächtnis von diesen Ideen immer noch vielleicht da ist, dass wenn man so weit eingreift, also in diese Naturvorgänge, dann sollte man Probleme erwarten. Und die Frage ist, ist das nötig, ist das notwendig, dass wir das so machen?
Wie du weißt, ich habe es dir erzählt, hat ja auch ein etwas größerer Teil, also eine Mehrheit in Österreich, sich schon einmal gegen den Atomstrom ausgesprochen im eigenen Land mit auch ähnlichen Argumenten. Und es gibt natürlich auch starke Bedenken bei vielen Menschen gegen diese abrupten und starken Eingriffe im genetischen Bereich, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren. Das ist also nicht etwas nur Japanisches, aber das spricht weder dagegen noch, also das spricht eher für deine These, dass man da sich gegenseitig eigentlich auf die positiven, auch auf die positiven Bedenken berufen kann und soll. Wir, glaube ich, kommen langsam zum Ende unserer Zeit. Ich möchte mich daher von allen verabschieden für heute. Danke, Graham Parks, für dieses Gespräch. Es hat live stattgefunden, nicht über das Netz. Er ist momentan in Wien und nicht in Hawaii. Es hat aber nicht im Studio stattgefunden und darum gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle kleine Nebengeräusche, für die wir uns entschuldigen. Danke.